Was hatte es mit diesem Saulus oder ein Paulus? Was hat es mit dem auf sich? Und dabei geht es mir weniger darum, eine Autobiografie eines Menschen zu erstellen, den wohl die meisten Christen kennen, aber kennen sie ihn wirklich? Die Frage ist schon deshalb wichtig, weil er sagt uns ja, dass er will, dass wir alle, also Christen, alle Christen, seine Nachahmer sein sollen. Nachahmer, nicht Nachfolger. Denn nachfolgen wollen wir ja Jesus. Paulus folgte Jesus nach und deshalb ist dieser Nachahmer von Paulus so zu sehen, also dieses Nachahmen, dass es sich um das Wie handelt. Wie folgte Paulus Jesus nach? Und eines Tages fiel mir auf, worauf ich eigentlich nie gekommen war, obwohl ich ja nun schon öfters gelesen hatte, wie der Paulus sich bekehrt hat. Aber dazu später mehr. Das war eigentlich das, wie ich die Botschaft empfangen hatte. Das hat mich eigentlich aufmerksam auf ihn gemacht. Doch zunächst lesen wir von einem Saulus von Tarsus, dass der die Gemeinde verfolgte. In Apostelgeschichte 8,3. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Und Apostelgeschichte 9,1-2. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, also da war sich noch nicht mal sicher, gefesselt nach Jerusalem führe. Warum war der so intensiv hinter den Christen her? Hatte der einen persönlichen Hass auf diese Menschen? Das kann nicht sein. Später sagte er, dass er nach dem Gesetz untadelig gewesen sei. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen, steht in Philipper 3,6. Und in Apostelgeschichte 22,3, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Das war ein anerkannter Lehrer in Israel damals und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Also wenn der sowas sagt, der Paulus, und das sagt er ja nun als wiedergeborener Christ, dann meint er auch Bereiche, wo keiner hinguckt. Also auch im Verborgenen dient er Gott. Sonst könnte er gar nicht schreiben, er wäre ein Eiferer. Also er wäre nach dem Gesetz untadelig gewesen. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, wäre er untadelig gewesen. Unser Paulus. Und verfolgt die Gemeinde. Und führt Menschen zum Tode. Und als Stephanus gesteinigt wurde, legte man die Kleider zu Füßen eines Jünglings. Und dieser Jüngling, das war unser Saulus. Und der hatte Gefallen an seinem Tode. So, und er schreibt als wiedergeborener Christ, von dem man erwarten kann, dass er aufrichtig ist und nicht lügt. Dass er nach dem Gesetz, obwohl er mit Eifer ein Verfolger der Gemeinde war, dass er doch nach dem Gesetz, also die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen ist. Überleg mal, was das heißt, nach dem Gesetz untadelig gewesen. Wer von uns heute könnte das behaupten, er wäre nach dem neuen Bund wirklich untadelig, was das Tun angeht? Sicher, wir wissen, was wir tun müssen, wenn wir uns versündigt haben, dann lassen wir uns reinigen. Ja? gemäß dem Wort, wer seine Sünde bekennt und sie lässt, dem ist sie vergeben. So steht es ja in Sprüche 28,13 und 1. Johannes 1,9. So gesehen sind wir schon jetzt untadelig. Aber der Paulus, der spricht ja von untadelig im Sinne des Gesetzes tun. Schon mal gelesen, was da alles für Vorschriften drinstehen? Es war aber offensichtlich möglich, nach dem alten Bund untadelig zu sein. Bei Jesus muss das ja auch schon so gewesen sein, denn wir lesen ja von Jesus, dass er ohne Sünde war. Denn das Gesetz hatte ja da noch seine volle Gültigkeit. Erst ab der Kreuzigung, als Jesus es ausgesprochen hatte, es ist vollbracht, gilt das Wort, Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Römer 10,4. Saulus war also ein Mensch, der nach dem Gesetz untadelig gelebt hat. Er war in den Schriften gelehrt, durch diesen Schriftgelehrten, wie schon gesagt. Zu Füßen Gamaliels hätte er die Schriften gelehrt bekommen und er wäre dem Gesetz nach untadelig gewesen. Aus dieser Sicht bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Paulus von Herzen das Gesetz befolgt hat. Denn welches Motiv sollte er sonst haben, sogar im Verborgenen das Gesetz zu halten? Er war im Grunde vollkommen so, wie es dem Gesetz entsprach, quasi das Maximum, was rauszuholen war. Und jetzt gerade, wo ich das sage, geht mir da ein Licht auf. Gerade mit Paulus wollte Gott offensichtlich zeigen, dass das Gesetz unvollkommen ist. Das Gesetz, das ist nur ein Schatten von den zukünftigen Gütern. Das lesen wir mir im Hebräerbrief, Hebräer 10,1. Denn hier hatte ein Mensch völlig nach dem Gesetz gehandelt. Und das, was dabei herauskam, das war das, was Paulus vor seiner Bekehrung war. Ein mit Eifer hingegebener Gesetzesbefolger, der die Gemeinde verfolgte. Nach dem Gesetz untadelig gewesen, aber wenn wir so wollen, ja, bei Licht betrachtet, ist er doch eigentlich ein Mörder gewesen, unser Paulus. Er meinte, dass es richtig sei, vom Gesetz her diese neue Sekte auszurotten. Und nach dem Gesetz hatte der recht. Andere waren da mehr wie die getünchten Gräber, wie es Jesus selber zu den Pharisäern sagte. So hat er ja in Matthäus 23,27 gesprochen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und voller bzw. lauter Unrat. Saulus war anders. Das ist meines Erachtens nach auch der Grund, weshalb er so vehement hinter den Christen her war. Er glaubte wirklich, Gott zu dienen. Man muss sich das jetzt mal plastisch oder realistisch vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir uns mal so einen ganz normalen Heidenmenschen ansehen, der weiß doch faktisch von diesen Dingen praktisch überhaupt nichts oder sagen wir nicht viel. Ein Heide fängt eigentlich erst ab der Bekehrung an, sich intensiv mit dem Wort zu beschäftigen. Hätte vorher ja auch nicht viel Zweck gehabt, weil er ja praktisch vom Feind einen vernebelten Sinn hat. So steht es ja in 2. Korinther 4,4. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Oder auch der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das steht in 1. Korinther 2,14. Unser Saulus, der hatte das Wort schon drin. Er wusste halt nur nicht, dass Jesus Gott ist. Er befolgte praktisch das Gesetz, feuchte so Gott, aber auf dem falschen Wege. Vom neuen Bund her gesehen war Paulus auf dem falschen Wege. Aber er war genau der Typus Mensch, den Gott durch das Gesetz schaffen wollte, bis auf dieses Übertriebene. Nur das Wort schaffen wollte, das ist eigentlich schon zu viel gesagt. Denn bei Licht betrachtet ist ja das Gesetz eigentlich schon ein Gericht für die ungehorsamen Israeliten gewesen. So steht es ja im Hesekiel. Da steht Hesekiel 20,25: Darum gab auch ich ihnen Gebote, die nicht gut waren, und Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten. Ich müsste jetzt eigentlich den ganzen Text aus Hesekiel lesen, aber das würde hier jetzt den Rahmen sprengen. Und so empfehle ich jedem, der dies noch nicht getan hat, unbedingt mal zu tun, mal zu lesen. Denn was der neue Bund wirklich in seiner Tiefe bedeutet, das kann man eigentlich nur begreifen, wenn man versteht, wie der alte Bund gestaltet war. Nur so viel. Gott gab dem Menschen, gab dem Mose 10 Gebote. Das war und ist ein vollkommenes Gesetz. Das ist ja jetzt ja eigentlich gar nicht gemeint, Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten. Die 10 Gebote, die sind ja nie aufgehoben worden. Sie sind die Grundregeln des Heiligungslebens. Jesus selbst sagt es uns, dass in dem Wort, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Dass darin also praktisch das Gesetz und die Propheten gehalten sind. Also wer das hält, der hält damit alles andere. Wir wissen, dass Gott sich niemals ändert. Er ist immer derselbe. So steht Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. So können wir davon ausgehen, dass Gott schon damals den Menschen klar machen wollte, aus Werken könnt ihr nicht gerecht werden. Also durch das Halten des Gesetzes. Auch wenn sie dadurch das Leben haben sollten. Aber hier geht es ja ganz klar um das Leben auf dieser Erde und nicht um das Leben, das zukünftige Leben. Also ewiges Leben konnten sie durchs Gesetz nicht haben. Das war ja schon von daher nicht möglich, weil das Blut von Böcken und Stieren die Sünde nicht wegnehmen konnte. Ne, so steht es ja auch in Hebräer 10,4, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Die Sünden waren im alten Bund nur bedeckt. Sie waren nicht hinweggewaschen, so wie heute. Auch mit dem Wort selbst muss das noch anders gewesen sein wie heute. Das Wort hatte damals offensichtlich noch nicht diese reinigende Kraft wie heute. Ne? Jesus hatte das einmal zu seinen Jüngern gesagt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das steht in Johannes 15,3. Wir lesen auch, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. So Petrus und Paulus, die gebrauchen dieses Wort von dem reinen Wasser. Hebräer 10,22, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und Epheser 5,26, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das Blut war nur zur äußerlichen Anwendung. Denken wir mal an die Türpfosten, die eingestrichen werden sollten, ja, bei den Ägyptern, wo es darum ging, dass die Erstgeburt bei den Ägyptern sterben sollte. Und dann hatte doch Gott gesagt, bestreicht die Türpfosten mit Blut, damit der Todesengel an euch vorübergeht. Ja, es wurde mit einem Büschel Ysop angesprengt oder man bestrich auch die Türpfosten des Hauses damit. Aber niemals durfte das Blut getrunken werden. Es war eben nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Heute dagegen trinken wir das Blut zur innerlichen Anwendung. Wobei nun aber das Blut kein echtes Menschenblut ist, sondern roter Wein oder Beeren bzw. Traubensaft. Wir sehen auch hier, dass Gott nichts von seinem Wort umkommen lässt. Er hatte es den Israeliten ja verboten, Blut zu trinken. Und schon von daher darf das gar kein echtes Blut sein beim Abendmahl. Dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Ich habe da mal eine Beschreibung zugelesen, wie das bei dem jüdischen Passamahl, wie das jüdische Passamahl gehalten wurde. Und da steht, dass es Wein war, der dazu gereicht wurde. Und so können wir davon ausgehen, dass Jesus in der Schale Wein hatte, die er seinen Jüngern zu trinken gab, mit diesem Wort, dies tut zu meinem Gedächtnis, und kein Blut. Paulus war Im Halten des Gesetzes untadelig. Also hielt unser Paulus das Gesetz in jedem Punkt. Was bedeutet das eigentlich? Man konnte also ruhig das Gesetz halten und ging trotzdem verloren und gab ihnen das Gesetz, wonach sie nicht leben konnten. Römer 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Aber Gott hatte doch den Juden das Gesetz gegeben, dass sie dadurch leben sollten. So steht es in 5. Mose 11, 26. Siehe, ich lege euch heute vor, den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Zunächst einmal hatte Gott ja den Menschen nur ein einziges Gebot gegeben. Esst nicht von diesem Baum. Denn an dem Tage, da ihr davon esst, müsst ihr sterben. Da kam die Schlange und verführte den Menschen. Und so verfiel der Mensch der Sünde. Er hatte Gottes Gebot übertreten und war dadurch, dass es ja noch kein Opfer gab, sogar dem Tode verfallen. Das hatte die listige Schlange verschwiegen. Mitnichten werdet ihr sterben. Gott musste den Menschen aus seiner unmittelbaren Nähe verbannen und aus dem Garten Eden hinauswerfen. Das war der Anfang des Elends auf dieser Erde. Aber Gott ließ den Menschen nicht im Stich, sondern hatte schon da den Plan, den Menschen wieder zurück in seine Gegenwart zu bringen. Er sagte zu der Schlange, ihr Nachkomme wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und dieser Nachkomme, das ist unser Jesus. Halleluja. Der Feind wollte Jesus töten und dabei bekam er den Tritt. Meines Erachtens nach musste der Feind zunächst in diese Position kommen, damit Jesus ihm den Kopf überhaupt zertreten konnte. Dieses Kopfzertreten, das heißt ja übersetzt, ihm seine Ermächtigung nehmen, seine Anklage zu zerstören, sein Recht und die Gewalt über den Tod zu nehmen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und in Lukas 10, 18, da lesen wir, als er da sagt, ich werde euch Vollmacht geben über die ganze Gewalt des Feindes, da sagt er uns ja, dass er den Satan hat fallen sehen wie ein Blitz. Er sah ihn vom Himmel fallen. Wer fällt, fällt unfreiwillig. Ich sehe hier ganz eindeutig die Stelle bestätigt, von der wir in der Offenbarung lesen. Offenbarung 12, 7, 8 bis 9. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Daher der Blitz. Er fiel wie ein Blitz, das muss sehr schnell gegangen sein. Und das hat Jesus gesehen, während er auf der Erde stand. Und dann ging der Teufel los, weil er ab da wusste, dass er wenig Zeit für sein zerstörerisches Werk hat. Und seitdem ist er am Wirken und verfolgt die Gemeinde, zuerst Jesus und dann die ganze Gemeinde und Israel sowieso. Und dieser Fall auf die Erde, das ist meines Erachtens nach genau der Anfang der großen Bedrängnis. Aber das würde den Rahmen dieses Themas sprengen, wenn ich da jetzt weiter drauf eingehe. Nur so viel noch, was ich hier auch drin erkenne. Der Teufel hatte die Gewalt über den Tod. Er sah, dass da ein riesiger Haufen Sünde auf Jesus lag. Und dachte, es wäre seine Berechtigung, den Tod da mal seinen Stachel reinstechen zu lassen. Und wenn der erkannt hätte, dass wenn er das tun würde, ja dadurch seine Macht, also praktisch gebrochen würde, dann hätte er mit Sicherheit so nicht gehandelt an Jesus. Aber das hat er nicht erkannt gehabt. Und so stach der Tod das letzte Mal zu, denn ab da war sein Stachel abgebrochen. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes